HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
Der Generalbundesanwalt legt den Angeklagten zur Last in einer Chatgruppe im Internet unter dem selbstgewählten Namen Revolution Chemnitz eine rechtsterroristische Vereinigung gegründet zu haben.
Eines scheint ähnlich zu sein, dass die Motivation, die jetzt dieser Gruppe Revolution Chemnitz unterstellt wird und das, was im Augenblick die Tathypothese für den Mordfall Lübcke ist, dass das eben die gleichen neonazistischen und Gewaltfantasien gegen politisch Andersdenkende sind.
Es werden ja mittlerweile gegen 12 Beamte allein in Hessen ermittelt. Das sind besonders krasse Fälle, also wo man davon ausgeht, dass NS-Devotionalien gefunden worden, dass es diese Chatgruppe gab mit Hakenkreuzen und so weiter.
Ein Jahr danach bestätigt es, was wir immer schon gesagt haben, dass eben die Trio-These nicht haltbar ist, dass es Netzwerke gegeben hat. Und die Vorkommnisse der letzten Zeit bestätigen uns, dass es eben Netzwerke gibt, die nicht durchleuchtet wurden.
Wenn der Kessel angeheizt wird und es gibt keine Gegenreaktion, dann findet sich jemand, der dann das NSU-Motto umsetzt, Taten statt Worte.
Eine, die das Motto wörtlich nahm, ist Beate Zschäpe. Sie hat heute einen schönen Blick aus ihrer Zelle im Chemnitzer Frauengefängnis. Sie schaut ins Grüne. Noch ist sie Untersuchungsgefangene, ihr Urteil noch nicht rechtskräftig. Im Juli vergangenen Jahres wurde sie zu lebenslanger Haft mit besonderer Schwere der Schuld verurteilt. Wegen 10-fachen Mordes, Mordversuchs, Brandstiftung und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, dem nationalsozialistischen Untergrund NSU. Der habe, so das Gericht bei der Urteilsverkündung, aus 3 Personen bestanden, unter anderem aus Zschäpe. Das Gericht konnte keine Strukturen erkennen, die die 10 Morde des NSU unterstützt oder vielleicht sogar erst möglich gemacht hatten. Seit der Urteilsverkündung hat sich nun eine neue rechte Terrorgruppe gebildet, Revolution Chemnitz. Sie besteht aus 8 Männern im Alter zwischen 21 und 31 Jahren. Sie sollen unter anderem Anschläge in Berlin geplant haben gegen Ausländer und politisch Andersdenkende. Es sollte der Auftakt für eine Anschlagsserie in Deutschland sein. Ihr Ziel? Kein geringeres als einen Bürgerkrieg und im Folgenden eine Revolution anzuzetteln. Ihnen wird seit heute nun der Prozess gemacht. Wer dachte, nach dem NSU-Urteil habe sich das Problem der rechten Gewalt in Deutschland erledigt, der irrt. Die Gefahr ist nicht vorbei, also sind die Verfassungsschutzbehörden noch immer auf dem rechten Auge blind? Rechter Terror, die Netze der Neonazis, haben wir heute den Tag überschrieben und hören erst einmal von Andreas Meyer-Feist, was eigentlich Beate Zschäpe so macht.
Ihr Name wurde zum Sinnbild für mörderische Gewalt, versteckt in der Unauffälligkeit. Für eine Terrorserie, die erst durch Zufall gestoppt werden konnte. Für Behördenversagen. Für das Leben und Töten im Untergrund, den zu viele übersehen haben.
Sie war eine aktive Täterin als Mitglied des Thüringer Heimatschutzes, als Mitglied der Kameradschaft in Jena, als Teil dieses prekären Trios.
Zschäpe, mundlos, Bönhardt. Für den Berliner Politikprofessor Hajo Funke die Haupttäter, vielleicht nicht die einzigen. Ohne den Selbstmord der beiden Letzteren hätte es den Prozess gegen Zschäpe vielleicht nie gegeben. Wäre sie vielleicht aus dem Untergrund wieder nach oben gekommen, weil niemand den Dreien auf die Spur gekommen wäre. Oder die 3 hätten weiter gemordet. Beate Zschäpe musste als einzige dafür büßen.
Schuldig gesprochen wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung.
Gerichtssprecher Florian Gliwitzki kam nach dem Urteil fast außer Atem. So lang war die Liste. Beate Zschäpe.
Als Mittäterin der 9 Morde, als Mittäterin 2 Bombenanschläge, als Mittäterin von 15 Raubüberfällen, als Mittäterin eines Mordanschlags auf 2 Polizeibeamte schuldig gesprochen.
Ein Schlussstrich war das nicht, auch nicht für Beate Zschäpe. Sie sitzt in keinem normalen Gefängnis für verurteilte Straftäter. Auch mehr als ein Jahr nach dem noch nicht rechtskräftigen Urteil sitzt sie in Untersuchungshaft. Die ist weniger streng. Beate Zschäpe darf in der Zelle fernsehen und nicht nur in einem Gemeinschaftsraum. Sie kann sich schulisch und beruflich weiterbilden, auch das einfacher als in einem Strafgefängnis. 2 Lehrer, ein Arzt, 3 Psychologen, eine Kunsttherapeutin und 7 Sozialarbeiter kümmern sich um sie und die anderen knapp 50 Frauen im Gefängnis. Und es gab noch eine große Vergünstigung. Beate Zschäpe musste nicht in Bayern bleiben, denn sie kommt aus Jena und war zuletzt in Zwickau gemeldet. Sie beantragte eine sogenannte heimatnahe Unterbringung. Die soll soziale Kontakte erleichtern, bestätigt die Leiterin des Chemnitzer Frauengefängnisses. Familie, Freunde, Bekannte sollen nicht so weit reisen, um sie zu besuchen. Aber wie oft bekommt sie Besuch? Dazu gibt es keine Auskünfte. Der Persönlichkeitsschutz gilt auch für Beate Zschäpe wie auch für alle anderen Häftlinge. Und selbst hat sie dazu nie was gesagt. Für sie gilt, was für alle gilt: eine Zelle in einem Hochhausblock hinter Mauern in einem Vorort von Chemnitz. Bett, ein Stuhl, Schreibtisch, Nachtschrank, Kleiderschrank, Wandregal, Spiegel, Pinnwand und ein Korb für schmutzige Wäsche. Geweckt wird sie um 6 Uhr. Wird sich an ihrer Lage, wird sich am Münchner Urteil noch etwas ändern? Der Anwalt der NSU-Opfer, Mehmet Daimagüler, glaubt das nicht.
Wenn sie gleich zu Beginn reinen Tisch gemacht hätte, und zwar wirklich einen reinen Tisch, glaube ich, dass es genützt hätte. Dann wäre sie als Mensch wahrgenommen worden, als Mensch, der Fehler gemacht hat, der Schuld auf sich geladen hat. Dann hätten wir etwas, mit dem wir hätten umgehen können. Aber heute, nein.
Wird am Ende alles ans Licht kommen, auch das Verschwiegene? Auch das glaubt die Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen nicht.
Ich kenne eigentlich kein Strafverfahren, in dem wirklich alles lückenlos aufgeklärt wurde. Kein einziges.
Keinen Gerichtstag hat Gisela Friedrichsen ausgelassen. Sie glaubt, Beate Zschäpe hat viele Geheimnisse. Geheimnisse, die sie nur noch mit ihrer Zelle teilt.
Auf eigenen Wunsch war Beate Zschäpe von der Münchner JVA Stadelheim ins sächsische Chemnitz verlegt worden. Sie hatte kurz nach ihrer Festnahme 2011 dort in Haft gesessen und davon geschwärmt, in den Zellen gäbe es warmes Wasser und leckeres Essen, nämlich Bratwurst. Der Prozess um sie und die anderen vom NSU war einer der aufwendigsten in der deutschen Geschichte. Das Gericht hatte bei der Urteilsverkündung erklärt, der NSU habe aus 3 Personen bestanden. Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, die beide tot sind, und Beate Zschäpe. Und außerdem saßen auf der Anklagebank noch ihre 4 Helfer. Doch darüber hinaus wollte das Gericht nicht erkennen, dass der NSU möglicherweise ein Netzwerk hatte, das die 10 Morde nicht nur unterstützte, sondern auch mitplante und half, die Mordtaten auszuführen. Rainer Stadler hat den NSU-Prozess begleitet. Er ist Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung, dort zuständig für die Innenpolitik. Herr Stadler, lässt sich die Annahme des Gerichts, es habe kein Netzwerk gegeben, immer noch halten?
Naja, die lässt sich natürlich seit dem vermutlichen Mord von Stefan E. an Walter Lübcke nicht mehr halten. Es gab ja auch weitere Hinweise, zuletzt, dass der NSU in gewisser Weise oder der Geist des NSU weiterlebt. Es gibt heute das Verfahren gegen die Revolution Chemnitz, die Bezug genommen haben auf den NSU und sagten, gegen das, was sie vorhaben, wird sich der NSU wie eine Kindergarten-Vorschulgruppe ausnehmen. Es gab diese Drohungen gegen die Frankfurter Anwältin Seda Baschai, die ja auch im NSU-Prozess Opfer vertrat, wo man gedroht hat, ihre kleine Tochter abzuschlachten, und die Drohungen kamen aus der Frankfurter Polizeiwache. Also es gibt so eine Reihe von Hinweisen. Wir wollten ja ein Jahr nach dem NSU-Prozess ursprünglich einfach zurückblicken, aber wir wurden von der Gegenwart massiv überholt und haben gesehen, es ist eigentlich das eingetreten, was wir natürlich nach dem Urteil auch schon kritisiert haben, dass genau dieses Netzwerk, das bestanden haben muss, überhaupt nicht aufgeklärt wurde im Prozess.
Ging denn von diesem Prozess möglicherweise ein bestärkendes Signal für die rechte Szene aus?
Also es gab am letzten Tag auf jeden Fall von den Freunden und Bekannten eines Angeklagten, André Emmingers, Applaus lauten, als das Urteil verkündet wurde. Der konnte ja sofort rausgehen und wurde statt zu 12 Jahren, wie es die Staatsanwaltschaft gefordert hatte, nur zu 2 Jahren verurteilt. Insgesamt, der ganze Prozess war eine gewisse Ermunterung für die rechte Szene. Also es gab so sehr viele Zeugen aus der rechten Szene, die haben sich sehr geähnelt, weil die haben alle einfach nichts gesagt und wurden aber nie zur Raison gebracht und konnten offensichtlich lügen und wurden aber nie vom Gericht irgendwie härter angepackt. Ich verstehe das zum Teil natürlich, der Prozess war so komplex und das Gericht hat sich auf die 5 Angeklagten konzentriert und hat gesagt, alles, was darüber hinausgeht, müssen andere aufklären. Das ist nicht unsere Aufgabe.
Ja, da wollte ich gerade darauf zu sprechen kommen. Der Chefankläger Herbert Diemer, der hatte ja in seinem Schlussplädoyer gesagt, dass die Aufklärung eben eines weiteren Unterstützerumfelds des NSU eben nicht Aufgabe des Prozesses sei, sondern Aufgabe weiterer Ermittlungen. Hat es denn Ihrer Kenntnis nach weitere Ermittlungen gegeben?
Ja, also das haben wir schon, als er das erzählt hat, nicht so richtig ernst genommen, weil uns klar war, dass es die Ermittlungen nie geben wird. Er hat fachlich natürlich recht, aber es ist ein bisschen Wohlfeil und Natürlich hat er in seinem Plädoyer auch gesagt, der NSU war ein Trio und das war diese Zelle und das war eine isolierte Zelle und das stimmt einfach nicht. Also das muss er aus dem Verfahren ja genauso erkannt haben, dass es da immer wieder ein Umfeld gab, was den drei geholfen hat, schon um Wohnungen zu finden, um Ziele für die Anschläge zu finden, finanzielle Hilfe, Hilfe bei der Beschaffung der Waffe. Zwei Helfer saßen ja genau deswegen auch auf der Anklagebank.
Es gibt Menschen, die an ein Netzwerk glauben, unter anderem, also nicht nur Sie, unter anderem auch die Oberbürgermeisterin der Stadt Zwickau, Pia Findeis, die Sie im Rahmen Ihrer Recherchen, Herr Stadler, getroffen haben. In Zwickau hatten Zschäpe, Mundlos und Bönhardt gelebt, bevor Zschäpe die letzte gemeinsame Wohnung der drei dann in Brand gesetzt hatte. Was ist die Argumentation von Frau Findeis? Warum glaubt sie an diesen Netzwerkgedanken?
Die Argumentation ist einfach gesunder Menschenverstand. Die Frau Finder sagt, das Trio hat hier 8 oder 9 Jahre in Zwickau, glaube ich, unerkannt gelebt, aber nicht im Untergrund irgendwie, sondern sogar ziemlich offensichtlich. Also die waren bekannt in der Umgebung, wo sie gewohnt haben. Sie argumentiert, das schafft man nicht, wenn man irgendwie nicht Leute kennt, die einen unterstützen und helfen und finanzieren. Das ist logisch nicht möglich ohne irgendein Unterstützerumfeld. Und natürlich kennt sie ihre Stadt und weiß auch, welche Umtriebe es gibt. Es gab irgendwie nach dem Urteil in München 8 Tage später eine Demonstration der Identitären, so eine rechte, rechtsextreme Splittergruppe. Und da war sofort auch wieder der Mitangeklagte aus dem NSU-Prozess, André Eminger, Teilnehmer. Also es ist völlig klar, dass man sich gut kennt.
Das rechtskräftige Urteil muss bis Mai 2020 geschrieben sein. Dieses juristische Mammutwerk könnte bis zu 2000 Seiten umfassen. Aber der Anwalt von Beate Zschäpe hat Revision beantragt. Was könnte denn das eigentlich zur Folge haben?
Also es könnte zur Folge haben, dass Teile des Urteils irgendwie angefochten werden, dass Teile nachverhandelt werden müssen. So wurde mir das von Prozessteilnehmern erklärt. Also es ist nichts zu erwarten, dass der ganze Fall nochmal aufgerollt wird. Also wenn, dann werden da einzelne Punkte irgendwie herausgenommen aus dem Urteil. Und andererseits kann man schon davon ausgehen, deswegen wurde der Richter Götzl für das Verfahren ursprünglich ausgewählt, weil er bekannt dafür ist, revisionssichere Urteile zu verfassen. Und ich schätze, dass auch dessen Teil der Motivation war, sich ganz auf die 5 Angeklagten zu konzentrieren und dieses Umfeld, was auch wir ihm heute so ein Stück weit vorhalten, eben nicht auszuforschen im Rahmen des 5-jährigen Prozesses, weil er gewusst hat, es wird schon schwierig genug, den 5 Angeklagten nachzuweisen, was sie getan haben.
Der NSU-Untersuchungsausschuss des Thüringer Landtags wirft den Behörden nun vor, nach seinem Abschlussbericht, es gäbe in Bezug auf die rechtsextreme Terrorzelle schwere Versäumnisse. Im Fokus stehen Polizei, Verfassungsschutz und Justiz und es gäbe zahlreiche konkrete Fehler, sowohl während der Suche nach den Terroristen als auch nach dem Auffliegen der NSU-Zelle in Eisenach. Und das wird begründet mit einem Mangel an Kompetenz. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow, der hat gesagt gestern, es bleibe der Eindruck, dass alles, was man eben über den NSU wisse, eben nur der Spitze eines Eisbergs ähnle und weitere Aufklärung sei nötig. Das, glaube ich, würden Sie dann nach Ihren Kenntnissen und Beobachtungen auch bestätigen.
Also das ist zu bestätigen. Für uns ist natürlich trotzdem das Unbefriedigende, sind wir irgendwie inzwischen 15 Monate nach dem Urteil. Diese Aussage, die hätte man natürlich unmittelbar nach dem Urteil schon treffen können und auch schon während des Prozesses. Es hat sich ja ganz deutlich abgezeichnet, dass die Polizei versagt hat, dass der Verfassungsschutz versagt hat und dass die Zusammenarbeit der Behörden völlig ungenügend war. Ich finde es ehrenwert von dem Untersuchungsausschuss und ist natürlich deren Aufgabe, aber die Erkenntnis, die war längst da.
Rainer Stadler von der Süddeutschen Zeitung, ich danke Ihnen. Wenn die Heimat Angst macht, so titelte Ihre Zeitung die SZ über den 2017 erschienenen Roman »Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß«. Die Schriftstellerin Manja Breckels schildert darin, wie sich ihr Jugendfreund Oliver und seine Clique radikalisiert. Die Geschichte spielt im brandenburgischen Havelland der Nachwendezeit. Im ersten Teil erzählt die Autorin, wie sie sich darüber wundert, dass die Nazi-Gestalten immer mehr werden.
In der Gerüchteküche der zentralen Bushaltestelle, wo sich Schüler und Berufstätige aus allen Teilen der Stadt trafen, brodelte es. »Draußen am Heim haben sie gezündelt!« Die sind sich aber selbst nicht grün. Vorm Haus Vaterland gab's eine Klopperei. Die mit den grünen Jacken gegen die in Schwarz. Ja, Skins gegen Nazis. Ach wat. Quatsch, dit sind alle Nazis. Ist wie früher mit SA und SS. Ich versuchte wegzuhören, aber das Bild rivalisierender Banden ließ sich nicht wegwischen. Auch war die sprunghafte Zunahme von Glatzköpfen im Stadtgebiet unübersehbar geworden. Es hieß, sie würden den Ort untereinander aufteilen. Sie, das waren ältere und gleichaltrige Mitschüler, darunter Oliver, die Steinmänner, der rothaarige Fleischerssohn Mario und neuerdings auch Mike Lehmann. Ein paar Mädchen mischten ebenfalls mit. Doch weder verstand ich, wer da wen bekriegte, noch warum. In der Zeitung war von all dem nichts zu lesen, dabei waren die Straßen voll davon. Beim abendlichen Havelspaziergang erschrak ich fast zu Tode, als mir Andreas Walter eilig entgegenschritt. Aus der Ferne hatte ich die schwarze Uniform noch ignorieren können, doch mit jedem Meter, den er näher kam, verwandelte sich Ullis Langzeitverehrer, der einst das schönste Tretauto der Stadt besessen hatte, in einen Angehörigen der Schutzstaffel der NSDAP. Ohne den Hund an meiner Seite wäre ich davongerannt. So blieb ich stehen. Biermann witterte meine Angst und knurrte den Vorbeieilenden an. Andreas strich sich mit geübter Geste über den Scheitel und marschierte blicklos seines Weges. Zur Freude des Kläffers rannte ich nach Hause, um mir die Farbe aus dem Haar zu waschen. Es war zwecklos. Ich würde weiter leuchten. Mein Versuch, der Mutter von dieser Begegnung zu berichten, scheiterte an ihrer Berufsauffassung. Andreas Walter? Nein, der ist viel zu intelligent.
Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß, Teil 1 des Romans von Manja Prekels Fortsetzung folgt. Sie hören den Tag in HR2 Kultur, ein Tag über den rechten Terror, über die Netzwerke der Neonazis. Seit der Urteilsverkündung im NSU-Prozess vor einem Jahr hat sich eine neue Terrorgruppe gebildet, die sich Revolution Chemnitz nennt. 8 Männer im Alter von 21 bis 31 Jahren. Ihr Ziel, einen Bürgerkrieg anzetteln und im Folgenden eine Revolution. Sie sollen unter anderem geplant haben, Anschläge am 3. Oktober 2018 in Berlin zu verüben. Es sollte der Auftakt für eine Anschlagsserie in Deutschland sein. Gegen sie, so prahlten die Männer, werde sich der NSU ausnehmen wie eine Kindergarten-Vorschulgruppe. Heute begann der Prozess gegen sie in Chemnitz. Die Anklage lautet unter anderem Verdacht der Gründung und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Annette Apfel berichtet vom ersten Verhandlungstag.
Sie wollten eine Revolution mit allen der sich daraus ergebenden Konsequenzen und landeten auf der Anklagebank. 8 junge Männer aus dem Raum Chemnitz, angeklagt der Gründung und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Ziel, die Überwindung des demokratischen Rechtsstaates. Der Vertreter des Generalbundesanwalts, Kai Lohse.
Es waren zum einen Angriffe auf Ausländer, auf Deutsche mit Migrationshintergrund, auf politisch Andersdenkende, aber eben auch eine besondere Eskalationsstufe, in dem eben diese Vereinigung auch darauf abzielte, einen Systemwechsel und dies mit Gewalt herbeizuführen.
Basierend auf den Chatprotokollen der Angeklagten heißt es, man wolle auf Jagd gehen. Im Visier Merkel-Zombies, Ausländer, Zecken und Sklaven der Medien. Erster Probelauf für den sogenannten Wendepunkt in der Geschichte am 3. Oktober 2018, der Überfall auf Jugendliche und Ausländer Mitte September auf der Chemnitzer Schlossteichinsel. Christine Pirtschik vertritt den dabei verletzten Iraner. Sie erhofft sich Antworten auf folgende Fragen.
Wie sind die Angeklagten vernetzt gewesen in diesem Zeitpunkt, der ihnen von der Anklageschrift vorgeworfen wird? Welche Dynamiken haben sich entwickelt durch den Schulterschluss von organisierten rechten Strukturen mit der Bewegung pro Chemnitz und der AfD in diesem Schmelztiegel, der da im August, September in Chemnitz 2018 entstanden ist. Und wie entwickeln die sich in Zusammenspiel mit so einem Schulterschluss der breiten Rechten?
Wie aber entstand diese Gruppe Chemnitz? Sicher ist, die Männer gehören fest verankert zur Hooligan- und Neonazi-Szene in Sachsen. Man kennt sich aus der Haft oder von gemeinsamen Straftaten, meint Danielo Starosta vom Kulturbüro Sachsen und Kenner der rechten Jugendszene in Sachsen.
Mit dem Anti-Asyl-Protesten 2015, die in Freistadt in großer Anzahl stattfanden, in fast 90 Kommunen, in über 700 Fällen waren da tatsächlich Proteste, hat sich aus diesen Protesten heraus immer wieder so etwas wie eine Miliz bilden können. Und darunter würde ich Revolution Chemnitz auch zählen wollen.
Die Verteidigung indes sieht das anders. Man sei besorgt, ob ein unabhängiges Verfahren überhaupt stattfinden könne. Bei diesem Medieninteresse aus dem In- und Ausland. Unverhältnismäßig, politisch motiviert, einseitig ermittelt, sind da nur einige Stichwörter. Der Vertreter der Karlsruher Behörde, Kai Lohse, weist den Vorwurf zurück.
Dieser Prozess ist nicht politisch motiviert. Es ist kein politischer Prozess. Wir haben nicht die Gesinnung der Angeklagten im Auge, sondern die daran anknüpfenden Handlungen und Aktionen und die daraus erwachsene Gefahr für Personen und für die Gesellschaft insgesamt.
Bislang hat das Oberlandesgericht Dresden Verhandlungstermine bis Ende April 2020 vorgesehen.
Revolution Chemnitz, die mehr sein wollten als der NSU, den sie mit seinen 10 Morden als Kindergarten-Vorschulgruppe bezeichneten. Arndt Ginzel ist Journalist, arbeitet unter anderem für Frontal 21 und Fakt und beobachtet seit Jahren die rechte Szene in Sachsen. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Fitsch.
Sie waren heute auch beim Prozess dabei, sind noch dort 8 Angeklagte. Aus wem besteht diese Gruppe ganz genau und wie ist sie auffällig geworden?
Ja, es sind, wie Sie schon sagen, 8 Männer im Alter von 21 bis 31 Jahre. Die Hälfte, also 4 Männer, kommen aus einer Kameradschaft, die 2007 verboten wurde. Sturm 34 hieß die damals. Die sind eng vernetzt bis heute, auch nach Auflösung dieser Kameradschaft mit der Hooligan-Szene, mit der Neonazi-Szene. Und ja, also diese Kontakte und Beziehungen sind also bis heute bestehen geblieben.
Und Stichwort Mobilisierung und Motivation, Anschläge zu verüben. Entstand das in den Tagen von Chemnitz vor einem Jahr?
Das ist ganz klar zu sehen, dass diese Gewalt, diese Tage der Gewalt in Chemnitz doch durchaus eine mobilisierende, inspirierende Wirkung hatten auf die mutmaßlichen Mitglieder von Revolution Chemnitz. Das haben sie auch so teilweise geschrieben in den Chats. Sie sahen eben die Zeit gekommen, um jetzt also den nächsten Schritt zu gehen und eine Wende, eine Revolution, wie Sie es nennen, anzuzetteln, und zwar am 3. Oktober in Berlin vergangenes Jahr.
Sie haben gerade eben gesagt, 4 Männer kamen aus dieser Kameradschaft Sturm 34. Das heißt, sie waren irgendwie schon mal in Erscheinung getreten. Wurden sie zuvor auch vom Verfassungsschutz schon beobachtet?
Also im unmittelbaren Umfeld dieser Gründung von Revolution Chemnitz, so muss man es ja ausdrücken, dieser mutmaßlich rechtsterroristischen Vereinigung, ist mir nicht bekannt, dass sie der Verfassungsschutz auf dem Schirm hatte. Es ist davon auszugehen, dass der Verfassungsschutz ich sage jetzt mal 2007, 2006 und den Jahren davor schon mal auf dem Schirm hatte. Aber jetzt im vergangenen Jahr lässt sich zumindest den Akten und den Ausführungen auch, die wir kennen, nicht entnehmen, dass der Verfassungsschutz, das Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen oder das Bundesamt die Gruppe vor Augen hatte.
Gibt es einen Anführer, einen Präsidenten oder sowas?
Ja, den gibt's. Das ist Christian K., ein Mann, der schon die Tage im August vergangenes Jahr auch immer wieder auffällig geworden ist. So hat ihn die Polizei beispielsweise auf Demonstrationen rausgezogen, weil er mit einer sogenannten Stichschutzweste herumlief. Also hat dann auch ein Verfahren bekommen. Wir haben ihn auch gedreht damals. Wir haben die Unterlagen, das Material gesichtet, haben ihn dort auch gesehen in dieser Weste.
Was ist das denn für eine Weste? Können Sie das kurz erklären?
Das ist quasi wie so eine Schutzweste, die tragen normalerweise Polizeibeamte, um sich gegen Gegner oder Angreifer zu schützen. Mhm. Und damit trat also Christian K. Letztes Jahr eben auf, mehrfach in Erscheinung. Er war von Anfang an auch auf diesen Demonstrationen in Chemnitz, und letzten Endes hat er dann diesen Chat ins Leben gerufen. Er war der Wortführer, er war auch der Rekrutierer und hatte auch selber eben diese Sturm 34-Vergangenheit.
Was wissen Sie über Unterstützer, über die Vernetzung mit anderen Gruppen, womöglich auch mit dem NSU?
Also bis jetzt haben wir noch nichts gefunden, wo wir sagen könnten, dass es NSU-Bezüge gibt. Was man findet, ist, ja klar, also die Referenz für all diese Gruppen, es gab ja noch andere Gruppen in der Vergangenheit in Sachsen, haben immer wieder sozusagen den NSU als Referenzgröße. Ne? Also jetzt Revolution Chemnitz sagt, wir sind doch was Größeres, Bedeutenderes. Wir, das ist wie so ein Wettbewerb der, ich sag jetzt mal, der Rechtsterroristen. So kommt es einem zumindest vor. Gegen uns wird also der NSU wie ein Kindergarten wirken. Diese Formulierung gibt es halt wirklich in diesen Telegram-Chats. Über die Vernetzungsstruktur lässt sich im Augenblick wirklich noch relativ wenig sagen. Diese 8 Leute haben natürlich versucht zu rekrutieren, vor allen Dingen auch in der Hooligan-Szene, in der gewaltbereiten Fußballszene. Aber das ist noch mit relativ bescheidenen, mit bescheidenen Ergebnissen verlaufen, weil dazu haben die einfach nicht lang genug existiert.
Eben erst seit einem Jahr. Die Anklage lautet unter anderem Verdacht auf Gründung einer terroristischen Vereinigung. Wie schätzen Sie denn Ihr Gewaltpotenzial ein?
Dass diese 8 mutmaßlichen Mitglieder bereit waren, Gewalt anzuwenden, das hat man gesehen bei diesem sogenannten Probelauf am 14. September. Das war der Tag, an dem sie nach einer Demonstration...
Im vergangenen Jahr.
Ja, wir reden also immer über den Sommer 2018, als sie sozusagen im Anschluss an eine Demonstration durch die Stadt patrouilliert sind und Menschen kontrolliert haben. Es kam zu Gewaltübergriffen auf Menschen aus anderen Ländern. Das ist das, wo sie auch gezeigt haben. Also wir sind bereit, auch Gewalt anzuwenden, auch Menschen einzuschüchtern. Das ist ganz klar. Und wenn man sich die Vita der einzelnen mutmaßlichen Mitglieder ansieht, dann wird man auch immer wieder auf Körperverletzungen stoßen, auf Verstöße gegen das Waffengesetz. Da ist eine Gewaltaffinität ganz klar da.
Bereit, auch den nächsten Schritt zu tun. Arndt Ginsel, ich danke Ihnen herzlich. Wie funktioniert die Radikalisierung eigentlich rechter Gruppen? Woraus nährt sich das rechte Gedankengut? Manja Brekels schildert in ihrem Roman, wie gewalttätig plötzlich die bekannte Clique ist und welche Rolle der Rädelsführer darin spielt.
Seine neuen Freunde hatten Oliver gedrängt. Sie wussten um seine Begabung. Mit vereinten Kräften schoben ihn die Steinmänner, Palle, Andreas Walter und Krimi auf den Balkon und als er sich immer noch sträubte, gaben sie ihm Wodka. Mehr Wodka. Er trank das Zeug wie Wasser. Wie die Russen zu der Zeit, als er noch ein Kind gewesen war. Er trank ihn jetzt, wie sein Vater es tat. Er sah die johlenden Leute unten stehen, die ihn anfeuerten. Erst vereinzelt, dann im Chor, ihn laut und fordernd riefen, bis einer begann zu skandieren, so wie er es im Film gesehen hatte, mit dem rechten, erhobenen Arm. Erst lachten die Mädchen. Da wusste er, dass er es jetzt tun musste. Es war, als hätte er schon immer auf diese Nacht gewartet. Er trank noch einen letzten Schluck, zog noch einmal kräftig an seiner filterlosen Zigarette, schmiss sie weg, sah auf alle herab. Und er begann, die Mädchen anzubrüllen, so dass sie ihm zuhören mussten, so dass es aufhörte, ihr Lachen. Lichter gingen an. Ringsum traten sie an die Fenster und bestaunten das geisterhafte Schauspiel. Alle Köpfe kannten nur noch eine Richtung. Und er sprach wie ein gestrenger Vater zu ihnen, nannte sie seine Volksgenossen. Er tadelte und schimpfte, säuselte und flehte. Deutschland, Deutschland über alles. Plötzlich knallte eine Tür ganz nah. Stille. Es begann weit vorn zur Straße hin im Halbdunkel. Dann griff es um sich. Ein Gemurmel formte sich aus der Gespensterruhe. Der Eiferer hob erneut seinen Arm. Die anderen folgten reflexartig, streckten sich empor zu ihm, der nun triumphierend seinerseits die rechte hob. Heil Hitler.
H2, der Tag, als ich mit Hitler Schnapskirschen aß. Ein Roman von Manja Brekels. Wir machen jetzt mal einen kleinen Ausflug in den Vogelsbergkreis nach Kirtorf, bekannt als Braunes Nest. Diesen Ruf hat der Ort Bertram Köhler zu verdanken, 56 Jahre alt, Frührentner und Nebenerwerbslandwirt, der aus seiner rechtsextremen Gesinnung keinen Hehl macht. Zuerst 2004. Da wurden bei einem Rechtsrockkonzert in seinem Schweinestall antisemitische Lieder gespielt. Dann herrschte 15 Jahre Ruhe und nun ist Köhler wieder aktiv. Aber es kommt noch eine weitere Besonderheit hinzu. Gleich mehrere Polizisten kommen aus dem Vogelsbergkreis und einer steht im Verdacht, der türkischstämmigen Anwältin Seda Başay Yildiz aus Frankfurt einen Fax zugesendet zu haben, in dem ihr und ihrer Tochter gedroht wurde, sie zu töten. Unterzeichnet war das Schreiben mit NSU 2.0. Alles Zufall oder ein Zeichen für ein rechtes Netzwerk? Sarah Batti und Oliver Günther haben sich auf Spurensuche in Kirtorf begeben.
Neonazis, die sich Berserker Kirtorf nennen und judenfeindliche Rechtsrock-Songs mitgrölen. 15 Jahre alt ist dieser Ausschnitt aus einem heimlich gedrehten Filmmitschnitt. Als der Film seinerzeit veröffentlicht wurde, hatte Kierdorf seinen Ruf weg. Hessens braunes Dorf.
Ja, da bin ich doch nicht die Kamera weg.
Es mag Zufall sein, dass wir bei unserem Besuch in Kierdorf bald auf einen der Berserker von damals treffen, Glenn Engelbrecht. Ein Interview will der Mann im szenetypischen Thorsteiner-Shirt nicht geben. Aber angesprochen auf die vermeintlich rechten Polizisten erzählt er, ja, er sei mit einem zusammen auf die Schule gegangen. Aber mit der Berserker-Szene, nein, damit hätten die Polizisten nichts zu tun. Aber stimmt das? Oder gibt es doch Verbindungen zwischen den Beamten und der harten rechten Szene? Wir merken bald, in Kierdorf liegt vieles buchstäblich sehr nahe beieinander. Neonazis, die mit Polizisten auf einer Schule waren, die Bank für Vielfalt und der Supermarkt, vor dem plötzlich ein Auto hält, das meiner Kollegin Sarah Batti sofort auffällt.
Einfach so krass. Ich meine, wir stehen hier irgendwie, wie lange? 10 Minuten, 15 Minuten?
Genau.
Und dann kommt hier so ein kleiner VW Polo, eisernes Kreuz irgendwie drauf gemalt. Und da drinnen sitzen zwei Typen, voll tätowiert. Und der eine den kompletten Arm von oben bis unten mit Hakenkreuzen.
Normales Dorf, harte rechte Szene. Auch Petro Valdivielso weiß um diese Brüche. Valdivielso ist einer der Initiatoren des Aktionsbündnisses gegen Rechtsextremismus, das sich damals als Reaktion auf die rechten Berserker in Kierdorf gegründet hatte. Dass Kierdorf jetzt wieder als braunes Dorf dasteht, ärgert ihn, weil sich viele Menschen in Kierdorf klar positionieren gegen rechts. Einerseits. Andererseits gäbe es rund um die Polizisten viele offene Fragen, obwohl doch seit Monaten ermittelt werde.
Das dauert zu lange. Es ist für so eine kleine Gemeinde ganz schwierig, damit umzugehen. Hier kennt sich jeder. Hier weiß jeder, in welchem Verein, in welcher Schule, in welcher Klasse, mit wem. Hier wusste man sofort, auch in der Zeitung keine Namen stand, wusste sofort jeder, wer es ist.
Dass jeder jeden kennt, diese Erfahrung machen auch wir sehr schnell. Vor allem, wenn es um die zwei Brüder geht, die auf einer Kirmes mit rechten Sprüchen aufgefallen sein sollen und bei denen im Rahmen einer Hausdurchsuchung eine Sammlung mit zahlreichen NS-Devotionalien gefunden wurde. Trotzdem hören wir immer wieder, die beiden Polizistenbrüder rechtsextrem. Nein.
Das wird übertrieben alles. Ich war selbst Polizist. Ich kenne diese Männer alle. Die spielen bei mir Fußball alles. Also ich kann da denen nichts Negatives nachsagen. Gell.
Sie kennen die Polizisten, um die es geht?
Ja, alles Kumpels, die mir spielen zusammen Fußball und alles.
Und Sie sagen, die haben mit Rechtsextremisten...
Nein, überhaupt nichts. Da würde ich die Hand für ins Feuer legen. Da ist gar nichts.
Schließlich klingeln wir bei einem der Betroffenen. Aber das Gespräch an der Haustür fällt kurz aus. Er könne wegen der laufenden Ermittlungen nichts sagen. Der Mann ist sichtlich aufgewühlt. Und auch das wird in den wenigen Minuten sehr deutlich. Dass er rechtsextrem sein soll, kann er absolut nicht nachvollziehen. Also, alles falsch? Der Verdacht gegen die Polizisten? Das Image des Ortes? Aus Ermittlerkreisen erfahren wir, die Hinweise im sogenannten Fall Kirmes auf eine rechte Gesinnung der beiden Brüder seien gravierend. Beide sind suspendiert. Eine Rückkehr in den Dienst unwahrscheinlich. Und Kierdorf? Nein, Kierdorf ist nicht Hessens braunes Dorf. Aber in Sachen rechte Polizisten führen gleich mehrere Spuren hierher. Zu dem Polizisten, den wir sprechen, und seinem Bruder, zu einem Beamten, der sich inzwischen das Leben genommen hat, und zu einem weiteren Polizisten, gegen den sogar wegen mehrerer Drohfaxe an eine Frankfurter Rechtsanwältin ermittelt wird, verschickt mit dem Absender NSU 2.0. Auch über diesen Mann wollen wir mehr erfahren. Hier aber endet die Spurensuche vor einem leerstehenden Haus und auf dem Einwohnermeldeamt in Kierdorf, wo man uns sagt, die aktuelle Adresse des Mannes könne man uns nicht sagen, die sei gesperrt.
Welche Verbindungen gibt es also von Beamten und der harten rechten Szene? Und was haben die NSU 2.0-Verfasser mit dem Fall Walter Lübcke zu tun? Die Frankfurter Anwältin Seda Vashayildiz erhielt nämlich am 5. Juni erneut ein Drohfax, das auch Bezug auf den Mord an dem Regierungspräsidenten Walter Lübcke aus Kassel nimmt. Matthias Meissner ist Journalist beim Tagesspiegel und Mitherausgeber des Buches mit dem Titel Extreme Sicherheit, Rechtsradikale in Polizei, Verfassungsschutz, Bundeswehr und Justiz. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Was haben die Verfasser des Schreibens NSU 2.0, das an die Frankfurter Anwältin ging, eigentlich mit dem Fall Walter Lübcke zu tun?
Also konkret können wir das bisher nicht belegen, dass sie direkt was mit dem Mordfall Lübcke zu tun haben. Indirekt oder abstrakt haben sie natürlich schon was damit zu tun, weil man sehen kann, wie schnell aus Bedrohungen im Netz, aus einem Drohfax, aus Bedrohungen auf Facebook konkrete Gewalt werden kann oder sogar ein Mord.
Die verdächtigen Polizisten schweigen, das heißt, ihre Verbindung in rechtsextremistische Kreise ist nicht ausgemacht.
Nee, ausgemacht ist es wie gesagt nicht, aber wenn man sich Ihren Bericht aus dem Vogelsberg eben angehört hat, dann sieht man ja dieses Schönreden, was dann nicht nur Nachbarn betrifft, das zieht sich ja durch alle Sicherheitsbehörden bis hin zum Bundesinnenminister, der beständig auch die Probleme mit Rechtsextremisten bei der Bundeswehr, bei der Polizei oder auch sogar beim Verfassungsschutz kleinredet.
Herr Meissner, haben Sie Fälle recherchiert, in denen nachweislich Sicherheitsbehörden, und dazu zählen eben auch neben Polizei, der Verfassungsschutz, die Bundeswehr und die Justiz, Verbindungen zu rechtsextremen Gruppen und Netzwerken hatten oder haben?
Na, unser Buch ist im Verlauf der Recherchen tatsächlich immer dicker geworden. Mal geplant mit 240 Seiten, hat es jetzt 320 Seiten Umfang. Und das liegt eben daran, dass es nicht nur Einzelfälle sind, wie beispielsweise Seehofer immer sagt, Einzelfälle im Promillebereich, so seine Angabe, sondern dass es beispielsweise Nordkreuz, das Hannibal-Netzwerk, die Prepper-Szene, eine ganze Reihe Verbindungen gibt. Und auch was sich im Frankfurter Polizeiskandal belegen lässt, das sind ja nicht Geschichten von Einzeltätern, sondern da haben sich ja auch Polizisten miteinander verbündet.
Nennen Sie uns ein konkretes Beispiel vielleicht.
Naja, ich habe jetzt Nordkreuz, die Szene in Mecklenburg-Vorpommern angesprochen, wo massenweise Munition, Waffen gesammelt werden, Leichensäcke sogar herangeschafft werden für einen Tag X, wo man politische Gegnerinnen und Gegner liquidieren will. Das ist alles wenig erbaulich, und noch weniger erbaulich ist das Abwiegeln der Behörden, was diese Dinge angeht.
Polizei, Behörden und auch Nachrichtendienste sind ja nach ihrem Versagen in den Fällen des NSU-Trios und auch des IS-Attentäters Anis Amri, das muss man auch dazu zählen, in der Defensive. Vor allem ist natürlich das Vertrauen in die Sicherheitsbehörden geschrumpft. Aber 8 Jahre nach der Enttarnung des NSU machen jetzt Sicherheitsbehörden, man kann sagen endlich, einen neuen Anlauf zur Bekämpfung rechtsextremer Verbrechen. Was ist da geplant?
Wichtig ist das, was geplant ist, das, was geplant ist beispielsweise beim Waffenrecht, beispielsweise beim Melderecht. Man will reagieren auf Rechtsextreme. Was nicht gemacht wird, ist die Verbindung herzustellen zu Problemen, die es in den eigenen Reihen gibt. Bundesinnenminister Seehofer hat Ende Juni den Verfassungsschutzbericht vorgestellt. Linksextremismus, Rechtsextremismus, Islamismus, 388 Seiten und keine einzige Zeile über Rechtsextreme in den eigenen Reihen.
Würden Sie denn sagen, der Staat hat die Sache noch im Griff, oder müssen wir uns fürchten vor Rechtsradikalen, die unterwegs sind auf dem Marsch durch die Institution?
Wenn ich es mit einem Wort sagen darf, nein, der Staat hat die Sache tatsächlich nicht im Griff. Sonst würde entschlossener auch das Problem thematisiert. Einzelne Innenpolitikerinnen und Innenpolitiker tun das inzwischen. Was die Führung angeht, sehe ich tendenziell ein Versagen.
Aber Polizisten, das müssen wir natürlich trotzdem alledem an dieser Stelle noch mal erwähnen, gehören ebenfalls zu den Opfern, wenn Neonazis den Krieg gegen den demokratischen Rechtsstaat eröffnen.
Das finde ich jetzt ganz wichtig, dass Sie das sagen. Das ist auch Ziel unseres Buches. Es gibt natürlich kritische Polizistinnen und Polizisten, kritische Soldatinnen und Soldaten, die Vorfälle melden, die sich widersetzen, wenn es Rassismus in den eigenen Reihen gibt. Genau die wollen wir auch stärken mit unserem Buch, indem wir sie ermuntern, nicht aufzugeben und, ich sag mal, Behörden nicht den Rechten einfach zu überlassen.
Matthias Meissner, haben Sie vielen Dank. Es folgt Teil 3 aus Manja Prekels Roman »Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß«. Hitler ist Oliver, ihr alter Kumpel, der den Fans liefert, was sie wollen.
Nachdem die Heime der Vertragsarbeiter und Asylanten geräumt worden waren, begannen die verschiedenen Nazi-Gruppierungen, Diskotheken zu überfallen, in denen sie Zecken und Ausländer vermuteten. Die Oranienburger traten in schwarzen Lederjacken und BMWs auf. Sie trugen keine Glatzen, sondern Scheitelfrisuren und hatten Äxte bei sich. Die Glatzenbanden benutzten Baseballschläger und Arbeitsschuhe mit Stahlkappen. Es gab schwer durchschaubare Fäden zwischen ihnen, Rangkämpfe und solche um Gebietsansprüche. DJ Bibo hatte solche Überfälle bereits erlebt. Wenn er nicht in der Wolfshöhle auflegte, unterhielt er die Gäste einer anderen Diskothek, die nur wenige Kilometer entfernt in einem Straßendorf südlich der Kreisstadt lag. 3-mal waren sie dort schon eingefallen und jedes Mal brutaler geworden. »Die sind einfach rein in den Saal und haben um sich geschlagen.« Man konnte Bibos Angst förmlich riechen. »Mann, der eine Typ war riesengroß. Der stürmt zu mir auf die Bühne und schreit nur böse Onkels. Also spiele ich das.« Die Meute sei mit den Schnürstiefeln voran, Baseballschläger schwenkend durch den Raum gesprungen. »Den Riesen nennen alle Bomber. Und wollt ihr wissen, wie der Anführer heißt?« »Wie, das Monster ist nicht der Anführer?« »Quatsch, der hält sich aus der Drecksarbeit raus. Hitler heißt er.« Mein Herz raste.
Wenn die Heimat Angst macht und diejenigen Angst verbreiten, die in dieser Heimat leben, wie eben gehört, liefert Hitler, also Oliver, seinen Fans all das an Gewalt, was sie wollen, was ihnen den Kick gibt, was sich bei ihnen offenbar verfängt. Aber was passiert davor? Wie werden neue Sympathisanten geworben, angesprochen, erreicht, zum Beispiel von der neuen Rechten? Der folgende Beitrag von Franziska Fiedler entstand zur Zeit der Republika im Mai dieses Jahres. Republika ist eine Konferenz rund um das Web 2.0. Ihr Schwerpunkt: soziale Medien und die digitale Gesellschaft.
Sie kochen, sie singen, sie posten Urlaubsbilder und sehen dabei eigentlich genau aus wie alle Influencer bei Instagram oder YouTube. Was sie unterscheidet, ist die politische Botschaft. Und die ist radikal rechts.
Also Baby, mach die Kamera an. Kommt ein Afri, geht es ba-ba-ba-bam. Du weißt, ich bin rechts, babe. Ey.
Mit Songs wie diesen präsentiert sich die neue Rechte im Netz. Die Journalisten Patrick Stegemann und Sören Musal haben über 3 Jahre untersucht, was ihre Strategie ist. Immer wieder waren sie selbst entsetzt, wie sehr die Rechten durch Instagram und Co. in den Mainstream einsickern.
Es gibt so vielleicht tatsächlich so etwas wie die Banalität des Bösen darin. Also etwas, das ganz normal aussieht, aber in voller rassistischer Botschaften ist. Melanie Schmidt singt in dem einen Lied, kommt ein Nachfri, macht es Pam, 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 Pam. Das ist ein Gewaltaufruf natürlich.
Gefährlich ist das, weil sie von unpolitischen Influencern kaum zu unterscheiden sind. Sie kennen die Regeln der sozialen Medien und schaffen eine emotionale Nähe zu ihren Followern. Das Ziel? Vor allem Jugendliche mit der rechten Ideologie anstecken.
Sie versuchen, ihre eigene Subkultur zu bilden, die halt ganz viele verschiedene kulturelle Elemente beinhaltet. Also es gibt einen eigenen Kleidercode, sie tragen halt bestimmte Schuhe, sie haben die eigene Musik, sie haben sogar ein eigenes Bier. Also es gibt eine ganze Kultur, mit der sie Jugendliche ansprechen können. Und das ist halt von sich aus sehr attraktiv für Jugendliche, die eine Nische suchen für sich.
Man kann jetzt eben rechts sein und Rassistin sein und trotzdem irgendwie ganz normal, irgendwie auch Mainstream sein.
Diskutiert wird immer wieder, müssen Plattformen wie Facebook und YouTube mehr Verantwortung übernehmen? Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dafür klare Worte gefunden.
Wer mit einer Plattform einen politischen Diskursraum schafft, der trägt auch Verantwortung für Demokratie. Ob er das will oder nicht. Das Geschäftsmodell an sich, die Maximierung von Werbeeinnahmen, bringt bestimmt keine Maximierung von Debattenqualität.
Wer sich nicht an die Regeln halte, so Steinmeier, müsse künftig bestraft werden. Für die Social-Media-Redakteurin Eva Horn liegt die Verantwortung aber nicht bei den Plattformen allein, sondern auch bei den Journalisten.
Wir müssen endlich lernen, dass diese Menschen PR-Profis sind, die mit Emotionen spielen. Das ist kein Appell, nicht mehr zu berichten, zu schreiben oder zu posten, ganz im Gegenteil. Auch hier ist es nur wieder angebracht, sich zu überlegen, wie berichten wir, wie posten wir, wie kommentieren wir.
Dafür brauche es gut ausgebildete Journalisten in Social-Media-Redaktionen, die Debatten im Netz gut einschätzen können. Aber auch jeder Einzelne von uns könne etwas tun. Und das ist ihrer Meinung nach gar nicht schwer.
Stop making stupid people famous, please. Gebt Idioten keine Reichweite, teilt ihre Postings nicht, teilt ihre Tweets nicht, teilt ihre Bilder nicht. Lasst es einfach.
Das war deutlich. Die Banalität des Bösen, so hatte Hannah Arendt ihr 1963 erschienenes Buch über den Prozess gegen den Nazimörder Adolf Eichmann überschrieben. Und sie sah in Eichmann kein Monster, sondern hielt ihn für erschreckend normal. Christian Fuchs, Autor der Zeit, hat gemeinsam mit seinem Journalistenkollegen Paul Mittelhoff das Buch geschrieben »Das Netzwerk der neuen Rechten«, wer sie lenkt, wer sie finanziert und wie sie die Gesellschaft verändern. Guten Abend, Herr Fuchs.
Ich grüße Sie, Frau Witsch.
Ihrer Analyse zufolge ist es völlig irrig, sich die neue Rechte als einen monolithischen Block vorzustellen. Wer sind die Köpfe der neuen Rechten?
Ja, das ist eine sehr heterogene Strömung, die nach
geschafft hat, aber nach außen hin als sehr, sehr große und einheitliche Formation wahrgenommen zu werden. Also ich würde sagen, das gehört natürlich zu den im Beitrag eben angesprochenen identitären Bewegungen dazu. Der Daniel Fies ist da der Deutschlandchef, das ist die sogenannte Jugendbewegung der Neuen Rechten, aber auch so Publizisten wie Jürgen Elsässer, ein ehemaliger Linksradikaler, der heute ein erfolgreiches Magazin herausgibt, das Kompaktmagazin, und damit auch so in die Mitte der Gesellschaft wirken möchte. Und natürlich dann solche Strategen wie den allseits bekannten Götz Kubitschek, der einen Verlag betreibt und eine Denkfabrik und dort vor allen Dingen Nachwuchsfunktionäre der Neuen Rechten ausbildet.
Und der Hauptarbeitgeber der meisten Neuen Rechten ist die AfD, oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Mittlerweile ja, seitdem die AfD in alle Landtage eingezogen ist und auch in den Bundestag. Sehr erfolgreich haben sie vor allen Dingen in den Burschenschaften, bei den Identitären oder auch in den Denkfabriken rekrutiert und teilweise ganze Redaktionen der von neurechten Zeitschriften abgeworben. Zum Beispiel beim Kompaktmagazin ist der große Teil der Redaktion 2017 in den Bundestag gewechselt. Und dort verdienen sie jetzt eben gutes Geld, was sie vorher nicht verdient haben, was auch wieder in die Strömung zurückfließt.
Was ist eigentlich Dreh- und Angelpunkt Ihrer politischen Ideologie? Kommt die auch erstmal erschreckend normal daher?
Sie haben es geschafft, anders zu wirken als die alten Neonazis und ihren Rassismus besser zu verstecken. Also wenn die alten Neonazis, also die NPD, die Kameradschaften, davon ausgegangen sind, dass wir Deutsche eine bessere Rasse sind als ein Türke zum Beispiel und damit ihre Ungleichheit der Menschen begründet haben und auch begründet, dass die Neuen Rechten ganz anders. Die sagen, es gibt einen Ethnopluralismus. Also wir haben ein jedes Volk hat seine eigene Kultur und einen eigenen Kulturraum und kann nur dort authentisch glücklich werden. Darum kann eben zum Beispiel ein Türke nicht authentisch in Deutschland seine Religion ausüben, den Islam. Und es kommt am Ende aufs Gleiche hinaus, nämlich Ausländer raus.
Mhm. Ihr Buch trägt ja den Untertitel »Wer sie lenkt und wer sie finanziert und wie sie die Gesellschaft verändern«. Zur Neuen Rechten gehört auch die Initiative des von Ihnen gerade eben erwähnten Jürgen Elsässer. Die heißt 1%, gestartet im November 2015 als Vernetzungsplattform für den überall im Land aufkeimenden Widerstand. Die Idee, nur 1% der deutschen Bevölkerung reiche aus, um die Stimmung im Land nachhaltig zu verändern. Herr Fuchs, wie wirkt dieser Verein denn, um es vielleicht an einem konkreten Beispiel deutlich zu machen, in die Gesellschaft hinein? Wie?
Ja, also die 1% nennen wir eine PR-Agentur der Neuen Rechten. Also wenn irgendwo eine kleine Gruppe von Wutbürgern sich zusammenfindet, zum Beispiel in Cottbus und dort eine Demonstration veranstaltet, die sie Zukunft Heimat nennen, dann kommt sofort 1%, macht aufwendige Videos, die dann wirken sollen im Netz und auch bundesweit, hilft bei der Organisation, gibt auch Geld, hat in Cottbus in dem Fall sogar ein eigenes Büro eröffnet, wo man auch unterhalb der Woche hingehen kann, wenn man montags das nicht reicht zu demonstrieren, und hat es da geschaffen, quasi Strukturen aufzubauen, also einen kleinen Häuflein Strukturen. Oder eine andere Aktionsweise von 1% ist, dass sie eben ganz, ganz viele Kampagnen starten. Also sie haben zum Beispiel eine neue rechte Gewerkschaft gegründet, haben vor den Landtagswahlen dazu aufgerufen, die Wahlen zu beobachten, um eben damit die Mehr zu streuen. Wir würden nicht in einer Demokratie leben, sondern man muss die Wahlen beobachten, damit hier keine Stimmen verloren gehen.
Mhm. Nun könnte man denken, naja, das sind alles irgendwelche ideologischen Spinner, die ein rechtsnationales, völkisches Gedankengut in sich tragen und es eben versuchen, unter die Leute zu streuen, die dafür empfänglich sind. Aber die Mehrheit, kann man ja auch sagen, sind immer noch wir, nämlich die anderen. Was macht die so gefährlich?
Gefährlich macht die Neue Rechte, dass sie es geschafft haben, im Gegensatz zu allen anderen extremen rechten Strömungen der letzten Jahrzehnte in Deutschland, in die Mitte der Gesellschaft vorzudringen. Sie haben es geschafft, den Diskurs zu verschieben. Und das sieht man allein daran, dass auch die etablierten Parteien und die großen Medien im Grunde genommen die letzten 5 Jahre nur noch über die Migrationsfrage gesprochen haben, dass wir ganz andere Probleme auch haben. Digitalisierung, Pflegenotstand, demografischer Wandel, also etwas ist vollkommen ins Hintertreffen geraten. Und das ist ein großer Erfolg der Neuen Rechten. Auch, dass sie Worte gesetzt haben, die heute fast normal verwendet werden, obwohl sie eindeutig ideologisch sind. Zum Beispiel Lügenpresse zum Beispiel oder Altparteien, die heute in den Alltagsgebrauch übergegangen sind.
Die Identitären, das wissen wir, werden vom Verfassungsschutz beobachtet. Aber wie sieht es denn eigentlich mit den anderen aus? Hat der Verfassungsschutz die auf dem Schirm?
Wir wissen es aus Hintergrundgesprächen, dass die natürlich beäugt werden, sage ich mal. Aber beobachtet offiziell wird nur die Identitäre Bewegung und ein Teil der AfD. Das ist ein Prüffall, der sogenannte Rechtsaußenflügel. Das sind so Herr Höcke zum Beispiel, also aus Thüringen der Landeschef der AfD, oder Herr Gauland. Dieser Teil der AfD ist schon im stärkeren Fokus des Verfassungsschutzes.
Und haben die neuen Rechten auch Sie auf dem Schirm, Herr Fuchs?
Leider ja, das gehört auch zu ihren Strategien. Wir kennen ja die internen Strategiepapiere und Chats und wenn die sich austauschen, das gehört dazu, dass man sogenannte Feinde, also Menschen, die sich kritisch äußern über die neue Rechte, versucht mundtot zu machen. Das haben wir erlebt nach der Veröffentlichung unseres Buches, das Netzwerk der neuen Rechten, dass wir da über 20 Klagen erhalten haben und mehrere tausend Euro Anwaltskosten. Und wir haben Morddrohungen bekommen im massiven Sinne und auch orchestrierte Shitstorms von Trollarmeen der neuen Rechten im Internet.
Christian Fuchs, alles Gute für Sie. Halten Sie durch und haben Sie vielen Dank. Rechter Terror, die Netze der Neonazis, das war unser Tag heute, ein Tag, den Sie wieder nachhören können in der Wiederholung auf hr Info ab 22.05 Uhr oder als Podcast oder ARD Audio App jederzeit, wann immer Sie wollen und Zeit haben. Mein Name ist Angela Fitsch, morgen ist ein neuer Tag, bis dahin und erst einmal einen guten Abend.